Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und Sie hören unsere Sendung von Samstag. Dabei blicken wir heute auf das Projekt Musica non grata, das vor kurzem zu Ende gegangen ist. Und wir stellen Ihnen die Prager Familie Haase vor, die einst zu den bedeutendsten Buchdruckerfamilien Österreich-Ungarns gehörte. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich führe Sie heute durch unsere Sendung. Zu der abschließenden Diskussion zum Zyklus Musica non grata trafen sich am Samstag in der Staatsoper der deutsche Botschafter in Prag Andreas Künne, der künstlerische Leiter der Staatsoper Per Boy Hansen und der Leiter des Instituts der Theresienstädter Initiative Thomas Kraus. Martina Schneibergowa hat bei dieser Gelegenheit mit den Beteiligten gesprochen.
Botschafter Künne, der Zyklus Musica non grata, der vom Auswärtigen Amt unterstützt wird, geht langsam zu Ende. Das Ziel war es, Werke von Komponistinnen und Komponisten wieder aufleben zu lassen, die während der Nazizeit verfolgt worden sind. Welche der Opern fanden Sie am spannendsten oder der Konzerte? Sie waren nicht von Anfang an dabei, glaube ich.
Das stimmt. Ich war nicht von Anfang an dabei. Ich bin erst seit 2021 in Prag. Was ich besonders spannend fand, muss ich sagen, waren einmal die Flammen von Erwin Schulhoff, die ja auch vorgeschlagen worden sind, prämiert worden sind als Wiederentdeckung des Jahres. Das ist kein ganz leicht zugängliches Werk, aber ein sehr faszinierendes Werk. Und was mich persönlich, muss ich sagen, besonders beeindruckt hat, war der Kaiser von Atlantis, den ich vor kurzem erst gesehen habe, von Viktor Ullmann, den hat er geschrieben 43 und 44 in Theresienstadt im Konzentrationslager. In dem Stück geht es um einen Diktator, einen eigentlich wahnsinnigen Diktator, der einen Krieg anzettelt, ganz weit weg von der Realität. Und das ist sowohl musikalisch wie auch politisch richtungsweisend, dieses Stück. Und ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Und für mich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hat für mich als großem Freund der klassischen Musik die klassische Musik aufgehört mit Mahler. Das heißt, ich wusste vorher, bevor ich mit diesem Projekt in Kontakt gekommen bin und mich dann etwas schlau gemacht habe, wusste ich sehr wenig. Und ich muss auch zugeben, ich bin da mit einigen Vorbehalten rangegangen und dann habe ich das erste Mal Schulhoff und Ullmann gehört und was soll ich sagen, ich bin direkt in den Laden gegangen und habe mir CDs von Ullmann gekauft, so begeistert war ich. Und dann auch noch als Jazzfreund hatte ich das große Glück, dass ich bei einer Generalprobe dabei sein durfte, in Theresien auch, für ein Jazz-Oratorium, auch ein ganz besonders bemerkenswertes Stück, auch von Schulhoff, HMS Royal Oak, und das war im Sommer 22 war die Generalprobe und dann ist es auch in Prag aufgeführt worden. Und das war schwer beeindruckend. Das war Musik, wie ich sie vorher noch nicht kannte. Und ich glaube, jetzt jenseits des rein Persönlichen ist das auch wirklich ein Ziel dieses Projekts gewesen, was wir gut erfüllt haben, nämlich, dass wir gezeigt haben, welch reiche Kultur, welch reiches Musikleben es gerade in diesem Teil Europas, hier in Mitteleuropa, gegeben hat.
Bei mehreren Werken ging es diesmal um eine Art Rückkehr nach Hause, weil die in der Staatsoper gespielt wurden, wo sie vor etwa 100 Jahren aufgeführt worden sind.
Ja, es gibt auf jeden Fall eine Rückkehr nach Hause. Und es ist eine Rückkehr nach Hause einmal an den Ort, an dem wir sind, die Staatsoper oder sagen wir das Neue Deutsche Theater. Weil die Stücke, die hier gespielt worden sind, die sind ja gespielt worden am Neuen Deutschen Theater. Dieses Neue Deutsche Theater hatte seine Blütezeit eigentlich nach der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und dann noch am Anfang der Zwischenkriegszeit eine Zeit der Kreativität, der Avantgarde. Eine Zeit, in der das Kulturleben Europas in Prag einen echten Mittelpunkt hatte. Und ich glaube, es ist nur logisch, dass das jetzt wieder zurückkommt, nach Hause kommt. Natürlich können wir diese Kultur nicht wiederbeleben und wir können dieses alte Mitteleuropa auch nicht wiederbeleben. Aber ich glaube, was wir geschafft haben, ist, dass wir Künstlerinnen und Künstler, Musikliebhaberinnen, Musikliebhaber, Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler aus Europa, aus Tschechien und Deutschland wieder zusammengebracht haben und die Aufmerksamkeit wieder auf diese Musik geleitet haben.
Ich würde sagen, dass das Neue Deutsche Theater fast vergessen wurde, dass es hier mal stand. Das wurde mit Absicht also ignoriert während des Kommunismus. Gelang es Ihrer Meinung nach, den Veranstaltern irgendwie an diesen Zusammenhang zu erinnern?
Also es ging uns nicht darum zu sagen, dass es das neue deutsche Theater war. Aber natürlich, wenn wir Künstler wie Zemlinsky aufführen, ich glaube, kein Name ist mit dem neuen deutschen Theater bis in die Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts so verbunden wie Zemlinsky. Und wenn wir an so einen Künstler erinnern, dann ist es natürlich ganz logisch und automatisch, dass wir auch an dieses neue deutsche Theater erinnern. Und ich glaube, es gehört dazu, zu unserer aller Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, dass wir uns auch bewusst werden, wie vielschichtig das Leben in Prag war, wie vielschichtig das Leben in diesem Teil der Welt war.
Ich würde sagen, einige Generationen auch von Opernfans oder Musikliebhabern haben viele der Werke der Opern überhaupt zum ersten Mal erlebt oder live erlebt. Vielleicht gab es etwas auf CDs oder aus der früheren Zeit. Meinen Sie, dass diese Musik auch die jüngere Generation ansprechen könnte? Es gab auch jüngere Sänger, die mit dabei waren, für die ist es der Beruf.
Ich glaube, auch ein Beruf, in dem man immer wieder gerne Neues entdeckt. Ich war mit meinem Sohn in Terezin bei der Terezin Summer Academy, wo über einige Tage hinweg Künstlerinnen und Künstler aus eigentlich ganz Europa zusammenkommen und dann die Werke dieser Komponistinnen und Komponisten sich angeschaut und einstudiert haben. Und das war eine sehr junge Generation. Zweimal hatten wir das Abschlusskonzert dieser Summer Academy bei uns in der Botschaft. Und es war faszinierend zu sehen, wie diese jungen Musikerinnen und Musiker sich gestürzt haben, geradezu auf diese Musik, die den meisten von ihnen auch völlig unbekannt war. Und wie sie auch die, ich glaube, tatsächlich zeitlose Modernität der Musik erkannt haben und geschätzt haben. Wie Sie sagen, es sind die Musikerinnen, die Künstlerinnen, Künstler selbst. Ich war mit meinem Sohn in Terezin bei dieser Generalprobe des Jazz-Oratoriums und er war auch sofort Feuer und Flamme und war sehr begeistert von der Musik. Heute ist aufgeführt worden ja ein Stück Die kahle Prinzessin, uraufgeführt worden auch, ein Stück für Kinder. Also ich glaube, es ist schon dafür gesorgt worden, dass auch die junge Generation auf ihre Kosten kommt. Aber man muss das natürlich wollen. Man muss offen sein für diese Art der Musik auch. Und das ist aber generationsunabhängig. Das gilt für Menschen unseres Alters genauso wie für die junge Generation.
Herr Hansen, der Zyklus Musica non grata geht jetzt zu Ende, leider. Wie ist das überhaupt entstanden? War das Ihre Idee, diese Musik aufzuführen, die hierzulande einige Generationen fast nicht gehört haben?
Ja, als ich hier ernannt wurde als Direktor für die Opern in Prag, habe ich natürlich gedacht, was kann man hier besonders machen? Ich war ein bisschen bekannt mit der starken Tradition, die hier ist für Smetana und Dvořák und Janáček. Janáček ist ein Komponist, den ich sehr, sehr schätze und ich habe sehr viel auch früher mit seinen Werken mich beschäftigt. Aber dann kam ich auf diese Idee oder auch durch einen Bekannter von mir, trafen uns ein Berliner, mit dem ich auch in Berlin zusammengearbeitet habe, wo wir gemeinsam ein bisschen gedacht haben, was gibt es hier, was Besonderes zu tun? Und dann kam diese Idee, können wir nicht 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein großes Projekt machen, wo wir die ganz besondere Ära von der ersten tschechoslowakischen Republik aufleben können. Es gab so viele Impulse mit so wichtigen Komponisten, als ich anfing, auch über Zemlinsky zu lesen, was er hier alles geschafft hat. Das war so erstaunlich. Und da haben wir gedacht, ja, das ist wirklich das, was wir wollen. Und dann haben wir den Antrag gestellt in Berlin beim Ministerium für Ausland. Und es ist durch den Bundestag gegangen und das war natürlich ein großer Glücksfall. Und wir konnten dann mit diesem großen Projekt schon anfangen. Es wurde leider am Anfang etwas amputiert. Gleich nach der Öffnung, der Wiedereröffnung der Staatsoper hatten wir ja diese Pandemie und müssten viele Projekte verschieben. Das war auch ein Glücksfall, weil wir konnten mit diesen Mitteln, die wir hatten, auch in der Pandemiezeit viel vorbereiten. Wir könnten zum Beispiel der Ferne Klang von Schreker vorbereiten. Wir haben sehr viele Konzerte für Streaming gemacht. Wir haben auch ein Zemlinsky Festival hier organisiert. So, es war schon sehr, sehr wichtig, dass wir jedenfalls ein künstlerisches Credo hier hatten. Und jetzt nach diesen 4 Jahren ist es wirklich erstaunlich zu sehen, was da alles rausgekommen ist.
Ich glaube, diese Zeitepoche wurde absichtlich während des kommunistischen Regimes irgendwie vergessen oder unterdrückt. Denn viele Leute
ahnen gar nicht, dass es hier diese Musik gab.
Das ist aus unterschiedlichen Gründen passiert. Natürlich wurden sie erstmal, diese Komponisten, von denen wir reden, waren zum großen Teil jüdische Komponisten. Aber nicht nur, zum Beispiel auch Hindemith und andere Komponisten. Aber sie wurden erstmal von den Nazis verfolgt und dann gab es auch später Antisemitismus und ganz merkwürdig oder, wie soll ich sagen, schicksalhaft fürchte ich auch, dass viele dieser Komponisten hier in Tschechien auch als deutsche Komponisten empfunden worden sind und nicht als tschechische Komponisten und deshalb auch nicht salonfähig waren. Dazu kommt noch ein anderes Moment und das ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 50er Jahren, gab es dann schon andere Strömungen, die dominant waren. In Darmstadt mit der Darmstadter Schule, mit Adorno und so weiter, waren die meisten Komponisten wie zum Beispiel Korngold oder Schreker, die waren nicht so populär. Die wurden als altmodisch genannt, auch Zemlinski. Aber das war, glaube ich, ein großer Fehler und man hat dann gesehen, in den letzten 20, 30 Jahren zum Beispiel ist Zemlinski wieder entdeckt worden und gehört bestimmt zu einer der wichtigsten Komponisten im ersten Teil des 20. Jahrhunderts.
Wie ist das internationale Echo oder die Reaktionen auf diesen Zyklus? Und es kommen auch viele ausländische Besucher hier.
Ja, das habe ich jetzt heute gerade gehört, die Zahlen nicht. Wie viele Journalisten waren hier, 150 oder sowas. Und es gab also Rezensionen überall in der Welt, 12, 13 unterschiedliche Länder. Also die Resonanz muss extrem gewesen sein. Ich habe natürlich auch wahrgenommen, die gute Kritiken in deutschen Zeitungen wie FAZ oder Süddeutsche Zeitung, die waren ja regelmäßig hier und haben das Projekt verfolgt. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns. Warum ist es wichtig? Es ist wichtig, dass wir gesehen werden und dass das, was wir hier tun, auch eine Aufmerksamkeit bekommt in anderen Ländern. Es macht uns relevanter. Wir sind einfach mehr interessant für die Leute. Und das ist auch für unsere Entwicklung wichtig.
Sind Sie zufrieden mit dem ganzen Zyklus jetzt, kann ja, man sagen? Oder was ist das für ein Gefühl? Es muss auch ein bisschen traurig sein, wenn es was zu Ende geht.
Nein, es ist überhaupt nicht traurig, weil ich weiß, dass dieses Projekt wird fortgesetzt. Ich weiß jetzt schon, dass ich Pläne haben für die Zukunft, die direkt an Musikern und Grata sich anknüpfen. Ich merke, dass es hat wirklich eine Wirkung gehabt und da kann man nur glücklich sein. Ich denke, es war es wirklich wert. Und ich bin sehr froh, dass wir es getan haben und ich bin auch für die Zukunft sehr inspiriert, dass wir in der Lage waren, so ein großes Projekt durchzuführen.
Herr Kraus, worin sehen Sie die Aktualität, das Aktuelle an diesem Zyklus Musica non grata?
Ich glaube, es ist so ein Memento. Weil mit Musica non grata haben wir so eine Lücke gefüllt von Kultur, die verschwunden hat wegen Antisemitismus. Wegen Antisemitismus seit den 30er Jahren, voriges Jahrhundert, und der Nazismus. Man kann sagen, das war ein totalitäres Regime, aber im Grunde genommen, das sind die Konsequenzen, das sind die Folgen, weil Antisemitismus ist etwas, was ist in einer Form so brutal, dass es vernichtet die ganze existierende Kultur, die hier war, ja mehrere Jahrhunderte sogar. Dieses heute legendäres Zusammenleben zwischen diesen drei Elementen, den Juden, den Tschechen und den Deutschen oder deutschsprachigen und tschechischsprachigen Prager, manche davon Juden, das war in einer ganz, ja, relativ kurzen Zeit weg. Weil als der Krieg kam und der Holocaust, der Shoah, sind alle diese Protagonisten weg. Manche sind also, wenn das glücklicherweise möglich war, emigriert, aber meistens wurden die umgebracht in verschiedenen KZs rund um Europa. Und dieses einzigartige Kultur ist nie wieder zurückgekommen, besonders nach dem Kriege, weil nach dem Kriege konnte man das auch nicht machen, weil das Deutsch war, deutschsprachig. Und das war wieder etwas, was tabuisiert wurde von dem nächsten, dem kommunistischen Regime. Also mit dem Projekt Musica non grata zeigen wir die Folgen von Antisemitismus.
Der Antisemitismus nimmt an der Stärke in der letzten Zeit, kann man sagen. obwohl hierzulande die Lage nicht so schlimm ist wie in anderen Ländern.
Leider sind wir in so einer Lage, wo man kann sagen, dass die Welt hat nichts gelernt von der Geschichte. Weil Antisemitismus kommt wieder, es kommt in einer anderen Form. Ich sage immer, dass Antisemitismus mutiert, wie jede andere Krankheit. Heutzutage der Antisemitismus, der sagt, dass die Juden haben den Jesus gekreuzt, hat kein Platz in der Gesellschaft. Sogar der Antisemitismus von den Nazis, der sagt, dass die Juden sind doch eine andere Rasse und so weiter. Also muss man etwas Neues finden. Und heutzutage ist der Antisemitismus in einer Form des Hass gegen Israel. Und Israel spielt hier eine Rolle des kollektiven Juden in dem 21. Jahrhundert. Und selbstverständlich die politische Erscheinungen da in dem Nahen Osten sind sehr kompliziert von verschiedenen Ankern. Aber im Grunde genommen, es ist wieder zurück. Und besonders auch in Europa, weil die Reaktion auf die Lage im Nahen Osten ist manchmal manifestiert in einer Form von Antisemitismus.
Und wir kommen nun zu unserem zweiten heutigen Beitrag. In der Buchdruckerei Haase wurden unter anderem Bücher, Zeitungen, Banknoten und Karten gedruckt. Mehr über die Familie erfahren Sie im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Markéta Kachlíková.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Eines Tages habe er eine überraschende E-Mail aus Prag bekommen, in der stand, ein Heimatverein beschäftige sich mit seinen Vorfahren. Das erzählt Lorenz Mikolecki, der emeritierte Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs in Wien. In der vergangenen Woche nahm er an der Vernissage der Ausstellung »Vom Lappen zum Papier – Die Familie Haase, Unternehmer, Visionäre, Mäzene« im Nationalarchiv in Prag teil.
Meine Mutter war eine Haase und sie ist eigentlich mit ihren zwei Schwestern die letzte weibliche Linie. Männliche ist schon länger ausgestorben, das war mein Großvater Max, der 1940 gestorben ist. Der war sozusagen das letzte männliche Glied und daher ist diese aus Erzählungen meiner Mutter sehr eng. Ich weiß von dem Vorfahren, der aus Halberstadt hier eingewandert ist. Ich weiß von einem Urgroßvater, der Vizebürgermeister von Prag war und vorher auch in der Akademischen Legion tätig war. Ich weiß von einer ganz entfernten Dame, die aber irgendwie verwandt war mit den Haases, die in zweiter Ehe den Friedrich Smetana geheiratet hat. Das ist sozusagen die Verbindung, die ich aus Erinnerungen und Erzählungen habe.
Soweit Lorenz Mikolecki über seine Vorfahren in Böhmen. Die Anfänge des Buchdruckimperiums gehen auf Gottlieb Haase zurück, der Ende des 18. Jahrhunderts nach Prag gekommen war.
Soviel ich weiß, war er ein Buchdruckerlehrling und soviel ich weiß, waren das damals ja üblich, dass die Leute nicht in einer Stadt, wo sie gelernt haben, gearbeitet haben, sondern dann weitergezogen sind. Und so ist der aus Halberstadt hier nach Prag gekommen, auf welchen Wegen immer, hat sich hier niedergelassen und hat dann diese Firma aufgebaut, die ja immerhin eine der größten der Monarchie gewesen ist. Darf nicht vergessen, dass die Firma A. Haase in vielen Schulbüchern aufscheint aus der Monarchie, dass sie gedruckt hat die Bohemia, die berühmte Zeitung, und dass sie auch etwa, wie hier in der Ausstellung auch zu sehen ist, Geldscheine für den neuen Staat Tschechoslowakei nach 1918 gedruckt hat.
1798 eröffnete Gottlieb in Prag ein eigenes Buchdruckergeschäft in der Nähe des Altstädter Rings. Durch viel Fleiß und Arbeit wurde er schnell zum führenden Buchdrucker und Verleger in Böhmen. Seine Druckerei hatte 18 Pressen und er erlangte den Titel eines Buchdruckers der Stände Böhmens. Sowohl Belletristik als auch Fachliteratur wurden bei ihm gedruckt, aber auch etwa Theaterzettel für das Ständetheater oder beliebte farbige Neujahrskarten. 1806 eröffnete Haase in Prag zudem eine Buchhandlung, 1811 eine Leihbücherei und 1815 eine Schriftgießerei. Im Jahre 1820 gründete er die erste Steindruckerei in Böhmen. Anfang 1824 wurde Gottlieb Haase zum Hofdrucker ernannt. Im selben Jahr verstarb er. Nach dem Tod ihres Vaters führten seine vier Söhne Ludwig, Andreas Gottlieb Junior und Rudolf das Unternehmen weiter. Die Firma nannte sich Gottlieb Haase Söhne. 1835 kaufte sie eine Druckerei im Annenhof in der Prager Altstadt. Lorenz Mikolecki.
So eine große Firma, wenn Sie sich die Bilder anschauen, die dann im Annenhof situiert war, in dem aufgelassenen Kloster, wo sich eben heute die Ballettschule der Oper befindet, hat es, glaube ich, hier in Prag nicht gegeben. Mhm. Sie waren eigentlich auch ein Verlag, sie haben Lithografien gemacht, also Steindrucke, ganz sehr früh eingeführt und ja, und dann eben die anderen Sachen für den normalen Gewerbebetrieb. Buchdrucker hat sich dann langsam entwickelt und wie gesagt, es gibt noch viele, viele, wo drinnen Haase Wien, Prag, Leipzig oder Prag, Wien, Leipzig und so weiter drinnen steht.
Die Druckerei im Annenhof entwickelte sich zu einer der größten Druckereien des österreichischen Kaiserstaates. Seit 1881 hieß sie K&K Hofbuchdruckerei. Den gesellschaftlichen Aufschwung der Familie belegt vor allem der 1804 geborene Andreas, der sich öffentlich viel engagierte. Er setzte sich unter anderem für den Bau des heutigen Masaryk-Bahnhofs und einer modernen Wasserleitung in Prag ein. Er war 6 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister Prags und von 1861 bis zu seinem Tod 1864 Abgeordneter des Böhmischen Landtags. 1854 wurde er als K&K Hofbuchdrucker durch Kaiser Franz Josef in den Adelsstand erhoben. Seine Familie konnte seitdem das Prädikat Haase Edler von Branau nutzen. Lorenz Mikolecki.
Es war die Zeit nach der Revolution 1848. Der war ja vorher, glaube ich, Mitglied der Nationalgarde, wenn ich mich auch da richtig erinnere. Und das war eine sehr honorige Stellung und er war ja auch dann Vorsitzender von Bankvereinen, Sparkassen und dergleichen mehr, von der Industrie- und Handelskammer war er überall tätig. Also die Bedeutung dieser Familie in dieser Zeit ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
In den Gebäuden des Klosters befand sich unter anderem das zentrale Büro mit der Handelsabteilung, die Setzerei, die Maschinensäle, die Buchbinderei, die Stereotypie und die Galvanoplastik. Das Lager befand sich im Kirchenschiff, das durch Holzdecken in 5 Stockwerke unterteilt war. Das Unternehmen nahm lithografische Aufträge für Tafeln, farbige Gemälde oder Karten an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden über 200 Maschinen durch eine eigene Dampfmaschine angetrieben. Nach der Gründung der Tschechoslowakei war die Druckerei dann mit dem Druck neuer Banknoten beschäftigt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts war Max Haase der alleinige Chef des Annenhofes, der Großvater von Lorenz Mikolecki. Mikoleckis Mutter Carolina kam 1916 in Prag zur Welt. 1936 heiratete sie und zog nach Wien um.
Und vor allem war mein Großvater der Meinung, dass also seine Kinder Tschechisch lernen sollten, weil sie waren ja in einem tschechischen Land hier aufgewachsen. Also das weiß ich. Und sonst hat sie viel erzählt von Jugend, wo sie dann im Theater war und so weiter. Und meine Mutter war sehr sportlich für damalige Zeit. Sie ist Ski gefahren in den 20er Jahren. Sie ist auf den Großglockner gegangen, dass also gar nicht so einfach ist, da hinaufzuklettern. Und sie hatte so viel erzählt von hier. Und als ich dann 68 mit ihr herkam und hat sie dann noch gezeigt, wo und was und wo sie geboren ist. Sie ist unten am Kee geboren worden, in der Nähe vom Annerhof. Und da war mir so manches aus Erinnerungen bekannt, was sie erzählt hat früher. Das war sehr eindrucksvoll, muss ich sagen.
Buchdruckerei im Annenhof war nicht der einzige Betrieb des Imperiums Haase. 1837 kauften die Söhne des Firmengründers ein Anwesen mit Brettsäge, Mühle und Schankwirtschaft im Dorf Vrané nad Vltavou in der Nähe von Prag und errichteten dort eine Papierfabrik. Eben in Vrané nad Vltavou wurde vor einigen Jahren die Idee geboren, eine Ausstellung über die Familie Haase vorzubereiten. 4 Mitglieder des örtlichen Vereins Stará Škola, auf Deutsch Alte Schule, verfassten zunächst ein Buch über die Geschichte der Gemeinde. Davon sei es dann nur ein kleiner Schritt zur Aufarbeitung der Geschichte der Haases gewesen, sagt eine der Autorinnen Sonja Hrdličková-Krásová.
Da sich in Vrané alles um die Papierfabrik dreht, kann man nicht um die Familie Haase herum. Es war ursprünglich ein zwar mehr als 1000 Jahre altes, aber kleines Dorf mit einer Kirche. Dann kamen die Haases und gründeten hier die dritte Maschinenpapierfabrik auf dem Gebiet der böhmischen Länder, die bald zur größten Papierfabrik anwuchs und eine der wichtigsten in der Monarchie wurde. Und das führte zu einem großen Aufschwung in Vrané.
Im 19. Jahrhundert hätten die Haases die Entwicklung der Gemeinde grundlegend geprägt, sagt Hrdličková-Krásová.
Die Familie Haase war der größte Arbeitgeber in der Umgebung. Laut Statistiken des damaligen österreichischen Industrie- und Handelsministeriums hatten sie etwa 350 Angestellte. Sie wussten auch, dass ein Erfolg nur möglich ist, wenn die Arbeiter gut sind und dass man sich um sie kümmern muss. Sie errichteten ein großes Wohnhaus, in dem sie die Wohnkosten zum Teil trugen. Sie förderten die Verpflegung sowie die Kranken- und Rentenversicherung. In der Papierfabrik waren 2 Ärzte tätig, eine gewisse Zeit lang auch eine Schule. Die Haase setzten sich zudem dafür ein, dass in Vrané nad Vltavou ein Bahnhof errichtet wurde. Der Aufschwung war riesig. Die Angestellten wurden gut bezahlt und konnten auch Geld ausgeben. In der Chronik der Pfarrgemeinde habe ich diesbezüglich gelesen, dass Vrané nad Vltavou damals als Klein Paris bezeichnet wurde.
In der Papierfabrik wurden 124 Typen feinen Qualitätspapier hergestellt, unter anderem Banknotenpapier, sagt Hrdličková-Krásová.
Die Haases erhielten für 2,5 Jahre das Privileg, österreichische staatliche Bankscheine zu drücken. Und da die Scheine dieselben Qualitäten hatten wie Zigarettenpapier, wurde dieses als Nebenprodukt hergestellt. Später wurde das Zigarettenpapier zum Hauptprodukt der Fabrik und wurde dort bis zu ihrer Schließung 2001 produziert.
Ale do té doby vlastně tohle byl jejich zásadní produkt.
2001 befand sich die Papierfabrik jedoch schon längst nicht mehr im Eigentum der Haases. Die Familie verkaufte sie 1928 und geriet in der Gemeinde schrittweise in Vergessenheit. Mit der Ausstellung »Vom Lappen zum Papier – Die Familie Haase, Unternehmer, Visionäre, Mäzene« will man nun wieder an sie erinnern.
Die Wanderausstellung ist aktuell bis zum 26. April im Nationalarchiv in Prag zu sehen. Und im Mai kann man sie dann in Marienbad und im Sommer in Poděbrady sehen. Und mit diesen Informationen ist unsere heutige Sendung an ihrem Ende angelangt. Morgen gibt es bei uns den Musikcheck und darin blicken wir auf den Liedermacher Karel Krill, der vor 80 Jahren geboren wurde. Ich bin Ferdinand Hauser und bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.